bekannt, Vater Abraham, hat viele Kinder. Abraham ist der, der tatsächlich im Großteil dieser Welt eine Rolle spielt. Für die Juden ist es der Abraham, mit dem alles beginnt. Für die Moslems genauso. Und auch für uns Christen ist es das, wo wir sagen, es gibt die Geschichte, es gibt diesen Weg, den Abraham gespurt hat, an deren Höhepunkt Jesus Christus in die Welt gekommen ist, unser Heiland. Abraham steht an einem Punkt der Geschichte, der gar nicht einfach ist. Gott hat die Welt geschaffen. Gott hat die Welt geschaffen, den Menschen als Ebenbild, so wie wir es eben gesungen haben, in einer weiblichen und männlichen Version den Menschen geschaffen, in dieser Welt als Ebenbild. Der Menschen sollte gesehen werden, wer dieser Gott ist. Und das ist dieser Plan Gottes, dass ein Menschen sichtbar wird, wer Gott selbst ist, Ebenbild sein. Und diesen Plan hat er übrigens auch nie aufgegeben. Und da hält er, an dem hält er fest. Und diese Ebenbildlichkeit, die wird dann dadurch geschaffen, dass Gott dem Menschen seinen Geist einhaucht. Und weil der Mensch dann ein Begeisterter von Gott ist, ein von Gott Geist, Gottes Geist eingehauchter ist, dadurch auch dann so lebendig wird, wie er sein soll, kann er dieses Ebenbild sein. Gottes Geist im Menschen macht den Menschen zum Menschen, eben zu diesem Ebenbild. Erst Gott im Menschen macht den Menschen zum Menschen. Das ist der Plan Gottes. Und das ging dann leider gründlich in die Hose, weil da sich der Widersacher dazwischen geschlängelt hat. Und dann fängt es an mit Brudermord. Dann gibt es Leute, die unglaublich viel Rache nehmen. Und das ist eine Katastrophe. Und dann wird es immer blöder, auch wenn Gott seine Segenslinie weiterführt mit dem Seth und dem Enosch, in all dem einen Weg hat, aber dieser Weg ist schmal und das andere ist alles viel und groß. Und dann sehen wir zu einem Zeitpunkt, als dann die Welt böse war, weil da die Riesen der Urzeit waren, diese komischen Chimären zwischen Göttersöhnen und Menschentöchtern, die einfach wilde Tyrannen waren, wo Gott sagt, Moment mal, ich muss dir mein Ende bereiten, und dann schickte die Sintflut. Und aus der Sintflut heraus Noah, eine Familie, die gerettet wird. Und sie fangen wieder an und du denkst, hey, das ist die gerettete Familie, das ist der Noah, der doch vertraut hat und mit dem es doch einen guten Neuanfang geben kann, weil er um Gott weiß und dieses Wunder erlebt hat, durch die Arche gerettet geworden zu sein. Und das nächste ist, dass auch bei Noah Dinge schieflaufen in der Familie. Und dann hören wir davon, dass da auch nach der Sintflut sich eine Stadt bildet, und in dieser Stadt wird dann auf einmal ein Turm gebaut. Die Menschen versuchen, an Gott vorbei in den Himmel zu kommen. Und dieses Bemühen, an Gott vorbei in den Himmel zu kommen, das ist so lächerlich, dass Gott erstmal ganz, ganz weit runterkommen muss und schauen muss, aha, da ist ein Turm. Und die Menschen dachten, sie haben sowas Großes vollbracht. Und Gott sagt, na, das, und da gibt es die babylonische Sprachverwirrung, die in unserer Zeit durch das App Babbel versucht aufzuheben. Das ist wieder was anderes. Es ist eine Verwirrung da. Babylonien, die Hochkultur, die es geschafft hat, einen großen Turm zu bauen, der für Gott immer noch lächerlich klein ist, aber menschlich gesehen gigantisch ist. Und in dieser Hochkultur, in der Nähe von Babylon, gibt es ein kleines, nein, nicht klein, auch eine Metropole, die heißt Ur. Und angeblich soll unser Wort uralt daherkommen, weil es der Ursprung ist. Schon wieder Ur drin. Hat jetzt nichts mehr mit einem Urwerk zu tun, sondern weil es ohne A geschrieben wird, aber eben der Beginn. Und das ist auch eine Metropole für die damalige Zeit. Hightech, hohe Kultur. Aber in all dem ist es und bleibt es eine Kultur des Todes. Wo Gott dann sagt, Abraham, musst da raus. Du kannst nicht in der Kultur bleiben. Und dann packt Abraham die Familie ein, seinen Vater mit ein und sie ziehen raus. Am Anfang hört sich noch so an, dass sein Vater ausgezogen ist und mitgenommen hat und später hört er davon, dass es eigentlich Abraham der war, der da so ein bisschen angestoßen hat. Und sie ziehen aus dieser Hochkultur raus, ziehen da weg und es wird gesagt, hey, ihr sollt in irgendein Land gehen, irgendein Landstrich wird genannt werden, der dem Abraham gar nichts sagt. Der ist in einer Hochkultur aufgewachsen. Und dann wird irgendwie Wüsten, Berge, Wildnis, Landstrich ihm gesagt, er sagt, ja, ich sehe ihn zwar auf der Karte, aber er sagt mir nichts. Was soll Gutes aus dieser Gegend kommen? Und Abraham geht dann weg, weil er auch merkt, dieser Druck von dieser Kultur des Todes ist zu stark. Und sie ziehen los auf diesen Handelswegen und kommen in eine Stadt, die heißt Haran. Und lassen sich dort nieder, weil es da ein bisschen entspannter ist als in Babylon. Und irgendwie scheint der Vater zu sagen, mir reicht es, ich will jetzt hier meine Ruhe haben. Und weil er der Clan-Chef ist, bleibt der Clan dann da und setzt sich dort. Er lässt sich nieder. Und dieses Haran, das scheint noch irgendwie Connections auch zu Babylon gehabt haben, zu dieser Stadt und zur Ruhe. Zu dieser Gegend, wo er aufgebrochen ist, das scheint so dieses Randgebiet zu sein, wo man gerade noch, ja, wo man gerade noch von der alten Kultur was hat, aber nicht mehr im Zentrum ist. Und dort ist dann auch von dieser Einteilung der Bibel hört dann die Urgeschichte auf, die sogenannte Genesis in der Genesis. Und es fängt ein neues Kapitel an. Mit diesem in Haran niederlassen, das ist noch das Alte. Weil wir sehen da noch ganz viel, was aufgelistet wird, was von Noah herkommt. Und dort, in Haran, heißt es dann im 12. Kapitel, der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit. Abraham war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. 75? Da sind viele von uns schon 10 Jahre in Rente. Oder auch erst 8, je nachdem. Wenn ich so weit bin, bin ich vielleicht 2 Jahre in Rente. Aber in Rente zur Ruhe sitzen, was soll da noch kommen? Aber merkt ihr, dem Abraham geht es so, dem Mose geht es so. Dann, wenn sie meinen, jetzt ist Zeit für sich zur Ruhe setzen, dann kommt auf einmal noch was Großes. Also man ist nicht zu alt für Gott. Auch wenn die Wirtschaft sagt, naja, ist in Ordnung. Aber für Gott bist du nicht zu alt. Haran, am Rande dieser Kultur, die hatten sich dann niedergelassen. Und das war noch etwas, wo sie dann auch bekannt waren, wo man mit dem Namen Abraham und seines Vaters noch was anfangen konnte. Und auf einmal sagt Gott, komm da raus, lass auch diesen Rest noch hinter dir. Und es steht da, geh in ein Land, das ich dir zeigen will. Und das ist dieses Unglaubliche an dieser Berufung Gottes, dass Abraham nicht weiß, wo es hingeht. Ganz am Anfang war mal etwas, ungefähr in die Richtung könnte es gehen. Dieser Landstrich, der auf einer Landkarte eingezeichnet ist, könnte sein, aber er hatte kein bisschen Ahnung davon, wie das Land dort aussieht, wirklich vor Augen. Wusste nicht, was ihn dort erwartet. Das Einzige wusste er, dass er nichts von dem Land wusste. Und Gott sagte, ich führe dich dahin. Ich führe dich in etwas hinein, was du noch gar nicht kennst. Und das Spannende an der Sache ist, dass das Ungewisse uns ja immer Angst macht. Wenn du nicht weißt, wo es hingehst, dann schlägt das Herz ein bisschen schneller. Deswegen war ich sehr dankbar, als ich wusste, wo es hingeht. Wildenfels, Schönau. Stefan kenne ich. Ein paar andere kenne ich noch. Und dann lässt sich schon viel entspannter reisen. Ich weiß ja, wo es hingeht. Spannend ist, wenn du irgendwo hinkommst, wo du niemanden kennst, dich in der Gegend nicht auskennst und möglicherweise die Sprache auch ein bisschen anders ist wie deine eigene. Okay, das ist hier der Fall auch, aber das ist wieder was anderes. Und wenn du da hinkommst, dann schlägt das Herz schneller und ja, das macht Angst. Wenn du mal für eine Woche dahin fährst, mal für zwei Wochen dahin fährst, ja, kommst du wieder zurück. Ich sage es dir mal, aber das hier war etwas, wo Gott dem Abraham gesagt hat, mein Lieber, wir gehen dorthin und du kommst nicht wieder zurück. Du darfst nicht wieder zurück. Es war dieser Anspruch Gottes an den Abraham, zu sagen, komm da raus, Babylon, damit kann man nichts mehr anfangen. Das ist von daher schon zum Scheitern verurteilt, weil die Menschen an Gott vorbei die Dinge tun wollen. In den Himmel kommen, sich erlösen, selbst die Dinge setzen und darüber entscheiden, was gut ist und was richtig ist. Und immer wenn der Mensch selbst dann entscheidet, was gut und richtig ist, das geht nach hinten los. Dann gibt es nämlich den einen, der sagt, das finde ich jetzt nicht so. Und dann wird drüber gerauft, wer das Recht hat. Und der Schwächere, der muss sich dem dann beugen. Und wenn er sich nicht beugen will, dann kriegt er einen Satz drüber. Oder kommt noch Bautzen. Ist immer das gleiche Muster. War schon damals bei Abraham so. Und das ist dieser Punkt, wann das Gott sagt, du musst da raus, ich kann mit dir dort nichts anfangen. Ich nehme dich auf einen neuen Weg mit, in ein neues Land rein, übrigens das Land. Das wird spannend werden. Welches ist es? Und Gott schafft es, diesen Abraham so davon in Beschlag zu nehmen, dass er auszieht. Der Punkt ist ja daran, nicht einfach nur, dass er auszieht, sondern er muss aus seines Vaterhaus hinaus. Und das bedeutete für die damalige Zeit, du gibst deine Pensionsversicherung auf, denn die Familie war das, die dich versorgt hat. Du gibst deinen Reisepass her, denn wenn jemand wissen wollte, wer du bist, dann hast du gesagt, ich komme aus der Familie, aus dem Ort. Und das war dein Ruf. Du gibst deine Krankenversicherung auf, denn die Familie ist die Krankenversicherung für dich damals gewesen. Deine Arbeitslosenversicherung gibst du auf, denn die Familie hat dich versorgt und ein Zug ins Ungewisse bedeutete, ich weiß nicht, wo ich das Geld herkriege, ich weiß nicht, wo ich meine Absicherung herkriege und ich weiß nicht, wo ich meinen Ruf herkriege. Das war nicht mal ein netter Ausflug für ein halbes Jahr oder für ein Jahr, sondern das war wirklich ein Bruch mit dem, was mir Sicherheit gegeben hat, zu dem hin, dass ich mich ganz auf Gott verlasse. Und das war Abraham. Gott hat von ihm gefordert, verlass dich ganz auf mich. Lass diese Kultur hinter dir, lass dir die Sicherheiten dieser Kultur hinter dir, baue nicht da drauf, sondern verlass dich ganz auf mich. Und dann werde ich dir ein Land zeigen, in dem du etwas finden wirst, was du in der Herkunftskultur nie hast. Und weil Abraham dann Gott vertraut und losgezogen ist, deswegen dann auch im 15. Kapitel, Lukas war das, oder? Was der Lukas vorgelesen hat, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Das ist nicht erst seit Luther so, dass man gerecht wird vor Gott, weil er ein Gericht spricht, durch Gnade. Nicht erst seit dem Neuen Testament so, sondern es generell bei Gott so. Dass Gott sagt, wer mir vertraut, wer mir Glauben schenkt, wer sich auf mich einlässt, der ist ein Gerechter. Und gerecht sein bedeutet, der Zorn Gottes ist abgewendet. Und gerecht sein bedeutet, auf dem rechten Weg zu sein, und mit Gott Frieden zu haben und in diesem Frieden über diese Welt zu gehen, zu einem Ziel zu kommen, was dann auch Ewigkeit heißt. Und das ist Glaube. Gott vertrauen von ganzem Herzen. Und das hat Abraham getan. Und Gott sagt, yes. So habe ich das vorgestellt. Gerechtigkeit bedeutet, im rechten Verhältnis zu Gott zu stehen. Das hat weniger einen juristischen Gedanken drin, so wie wir kennen, Gerechtigkeit wird durch den Richter wiederhergestellt, sondern in diesem Kontext heißt das vielmehr im Alttestamentarischen, übrigens auch im Neutestamentarischen, ist es vielmehr drin, in der richtigen Beziehung zu Gott stehen. Und durch die richtige Beziehung mit Gott den richtigen Weg im Glauben zu haben und auch wieder das zu entdecken, was Gottes ursprünglicher Plan war, dass der Mensch Ebenbild ist, Gottes Wesen in diese Welt hineinbringt. Dass man an dem Menschen, der gerecht ist, sieht, so hat Gott sich Menschsein vorgestellt. Das war der Gedanke Gottes, was ein Mensch in dieser Welt sein soll und was er tun kann in dieser Welt und was er weitergeben kann. Und nicht wie in Babylon oder Ur Hightech erfinden und super unbarmherzig sein, voll ungnädig sein und das Menschenleben auf einmal nur noch daran gemessen wird, was sie leisten können. Das war Ur und das war Babylon. Und hier, mit Abraham, dem Vertrauen jetzt geht, auf diesem Weg, mit diesem Mann, der schon echt alt ist, setzt Gott ein neues Zeichen und sagt, an diesem soll erkannt werden, was es heißt, mit Gott unterwegs zu sein in dieser Welt, was das bedeutet und was daran sichtbar wird. Und das wird zum Segen sein für die ganze Welt. Das war nämlich auch eine Verheißung Gottes, durch wirklich zum Segen setzen für die ganze Welt. Wie war das mit Abraham? Wer beruft sich heute noch auf Abraham? Die Juden, die Moslems und auch die Christen. Und für uns ist es so zum Segen geworden, zu sehen, dass eben in dieser Lebenslinie dann Christus in die Welt kommt. Und Christus ist dann auch noch für alle anderen gekommen. Auch noch. Der ganze Segen, den Gott geben kann, mit Abraham beginnt. Und er zieht los, ist unterwegs und darf entdecken, was es heißt, Gott zu vertrauen und dass die Verheißung in Erfüllung geht. Wisst ihr, was eine Verheißung ist? Was ist eine Verheißung?
Was Positives.
Was Positives, ein Versprechen. Was für ein Versprechen? Eine Verheißung ist ein Versprechen ins Blaue hinein. Für wen? Der sie bekommt. Das kann man sich noch gar nicht so vorstellen. Das stimmt schon. Das ist ganz oft. Manche Verheißungen sind sehr konkret, aber trotzdem. Echt jetzt? Und wer gibt die Verheißung? Wer gibt die Verheißung? Gott. Also Gott macht ein Versprechen, was ganz oft die Grenzen des Menschen sprengt, gerade die Grenzen auch von seiner Vorstellungskraft. Und er sagt, wie willst du das machen? Wie soll das gehen? Aber wer ist denn jetzt dafür zuständig, dass ein Versprechen eingehalten wird? Wer ist dafür zuständig, dass ein Versprechen eingehalten wird?
Der
es gegeben hat. Also in dem Fall heißt es, Gott ist dafür zuständig. Und es ist gar nicht Abrahams Sache, sich Gedanken darüber zu machen, wie soll denn das gehen? Naja, machen wir sowieso immer, wenn Gott irgendwas, wie soll das funktionieren? Ich arbeite am Schloss, im Schloss Klaus. Ist übrigens nicht in Kärnten, ist in Oberösterreich. Gehört aber auch zu Österreich, wie der Name schon sagt. Und wir haben die Verheißung, dass wir dort vom Glauben erzählen und dass wir zum Glauben einladen dürfen. Das Berufung, Verheißung sind so ein paar Dinge, die da zusammenkommen und da wissen wir drum. Und wenn dann so eine Haufen Horde Konfis, ja, auch mal 60 Konfis, manchmal auch 80 Konfis auf einmal reinkommen, du stehst da und denkst, wie soll denn das gehen? Wie soll das gehen? Mit so einer Horde Konfis da drin. Und es ist immer wieder überraschend, wie das geht. Wie auf einmal dann, wenn es wichtig wird, Gott die Möglichkeiten schenkt, dass die Botschaft tatsächlich auch ankommt. Unser Jugendteam, also ich bin da sehr wenig drin, aber ich bin schon 50, da sind die Konfis nicht mehr so scharf auf solche Leute. Unser Jugendteam, die haben es echt drauf. Die sind richtig gut. Die haben ein Programm und dann irgendwo im Programm, wenn Spaß war, wenn Action war, auf einmal unterkommen und dann haben sie die Chance durchzukommen. Das ist nie garantiert übrigens. Wir haben auch die ein oder andere Konfigruppe da. Ist nie garantiert, aber immer wieder überrascht davon, wie Gott sein Versprechen wahrmacht. Doch die Verkündigung kommt durch. Die Botschaft kommt durch, die gute Nachricht kommt durch. Und dann am Ende zu sehen, wie auch immer wieder Konfis dann dieses Angebot annehmen. Eine Verheißung, wo Gott dafür sorgt, dass es tatsächlich zum Ziel kommt. Und wir können uns abstrampeln, wir können uns Mühe machen, wir können das beste Programm abliefern, wenn Gott nicht dafür sorgt, wenn unser Herr nicht dafür sorgt, dass die Verheißung in Erfüllung geht, dann passiert nichts. Und das ist spannend. Und das hat Abraham auch erleben dürfen. Dass Gott dann auf einmal sagt, ich führe dich den Weg und ich setze dich zum Segen für die Völker. Und wie, der ist 75, musste schon mal und ausziehen als Ur, war dann in Haran und schon wieder umziehen. Los geht's und jetzt in ein Land hinein, was gar nicht viel hergibt und wo die Kultur, haben die überhaupt Kultur? Das ist ein großes Wüstengebiet, Wildnisgebiet. Ein paar Städte, die da sind mit Mauern drumherum und jede Menge Beduinen. Und jetzt muss Abraham, der selbst vorher in festen Wohnungen gewohnt hat, muss jetzt selbst als Beduine durch die Gegend ziehen. Man, das ist ja Abstieg, oder? Die ganze Zeit im Zelt unterwegs. Aber in einem richtig coolen Beduinenzelt lässt sich auch gut wohnen. Die wissen schon, wie sich das Leben gut machen können. Und er zieht durch die Gegend. Und dieses Wort durch die Gegend ziehen, durch das Land ziehen, wo Gott auch gesagt hat, zieh durch das Land und schau dir das Land an, von Norden nach Süden, von Osten nach Westen, das ist das Land, was ich dir geben werde. Das ist nämlich die Verheißung gewesen. Dieses Land soll deinem Nachkommen gehören. Er musste die Heimat verlassen und kommt jetzt in ein Land hinein, wo er heißt, sein Nachkommen, dem soll dieses Landstück gehören. Und auch das war die Grenzen des Denkens, wie soll das denn funktionieren? Gott, wie kriegst du das denn hin? Das sprengt die Grenzen unserer Vorstellungskraft. Weil Gott sagt, hey, ich habe es dir versprochen. Jetzt schau es dir an und dann seh zu, wie das in Wirklichkeit wird. Wie sich das umsetzt, wie sich das erfüllt. Und Abraham ist derjenige, der darauf vertraut und losgeht. Und dann zieht er hin und her durch die Gegend. Und weil er Gott vertraut und durch die Gegend zieht und sich das wirklich anschaut, alles, was Gott gesagt hat, das soll deinen Nachfolgern gehören, das soll deinen Nachkommen gehören, und er schaut es sich an, von Norden nach Süden, von Osten nach Westen, und zieht umher. Und dieses Umherziehen heißt Avar. Avar. Und das im Avar wird dann ein Ha-Hivri. Und daraus wird ein Hebräer. Er ist der Namensgeber dann für die Hebräer. Das heißt nämlich umherziehen. Und dass dieses Umherziehen auf dem Weg sein auch bedeutet. Auf dem Weg sein, was Gott gesagt hat. Sei auf dem Weg. Aber mach dich den Fehler und lass dich irgendwo nieder. Werd nicht bequem. Richte es dir nicht bequem ein, sondern bleib auf dem Weg. Geh diesen Schritt weiter, den ich dich führen will. Damit du entdeckst die Fülle und die Größe, die die Verheißung beinhaltet, die ich dir gegeben habe. Das war Gottes Anspruch an Abraham. Geh noch einen Schritt weiter. Geh noch mal einen Schritt. Lass dich herausfordern, damit du diese Größe entdeckst, damit nicht deine Grenzen zu den Grenzen deines Lebens und zu den Grenzen der Verheißung werden. Übrigens, Verheißungen, sagt Gott, deine Grenzen sind nicht meine Grenzen und ich kriege das hin mit dir. Es gibt nur einen einzigen Punkt, an dem eine Verheißung scheitert. Wenn du sagst, es ist mir egal. Wenn du sagst, geht mich nichts an. Gott, habe ich keine Lust drauf. Wenn du die Verheißung verweigerst, dann scheitert es. Aber wenn du sagst, Gott, ich habe keine Ahnung, wie du es in meinem Leben Wirklichkeit werden lassen willst, super, beste Grundvoraussetzung. Dann, sagte, dann mach dich auf den Weg, lass dich überraschen und komm ins Staunen. Hat Jesus übrigens auch mit seinen Jüngern gemacht. Immer und immer wieder an Punkte geführt, wo sie gesagt haben, wie soll das denn funktionieren? Und Jesus sagt, lasst euch davon überraschen, wie ich das hinkriege. Er hat sie berufen, nachzufolgen, ihm zu gehen, auf dem Weg zu sein. Und er hat sie immer wieder herausgefordert mit Aufgaben und nächsten Schritten, damit sie entdecken durften, dass ihre Grenzen nicht seine Grenzen sind. Und dann haben sie es auf einmal geschafft, mit 5 Broten und 2 Fischen 5000 Menschen satt zu bekommen. Wie soll das funktionieren? Menschlich gesehen unmöglich, aber bei Gott ist es möglich. Wenn du das gibst, was du hast, dann wirst du bekommen, was du brauchst. Und das hat Abraham auch schon gemacht. Schon im Prinzip aus dem Alten Testament, Gott vertrauen, mit der Familie nachgehen, ihm das Gottes in die, diese Familie auch in Gottes Hand befehlen und dann entdecken dürfen, wie Gott versorgt. Wie auch die Heden vermehrt, dass sich Abraham keine Gedanken mehr darüber machen muss, wie die Altersversorgung aussieht oder Arbeitslosenversicherung aussieht. Gott schenkt ihm das auf diesem Weg, dass er versorgt ist und geht. Und dann dieses gelobte Land erreicht. Und in diesem gelobten Land darf er dann umherziehen, lässt sich noch nicht nieder, sondern ist weiterhin derjenige, der unterwegs ist. Und dieses Unterwegssein mit Gott führt ihn dann dahin, dass Gott dann sagt, okay, Abraham, du hast mir vertraut. Du bist unterwegs, du schaust dir das Land an. Und dann in Vers, in Kapitel 17. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige, wandle vor mir und sei untadelig. Heißt eigentlich vollkommen, was da steht. Und ich will meinen Bund schließen zwischen mir und dir und ich will dich über alle Maßen mehren. Da fiel Abraham auf sein Gesicht. Und Gott redete weiter mit ihm und sprach, siehe, ich bin der, welcher im Bund mit dir steht, und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Und ich will dich sehr, sehr fruchtbar machen und will dich zu Völkern machen, auch Könige sollen von dir her kommen. Und ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Samen, nach dir von Geschlecht zu Geschlecht, als einen ewigen Bund, dein Gott zu sein und der deines Samens nach dir. Gottes Versprechen, ich bin mit dir und ich werde sogar einen Bund mit dir schließen. Das Ungewisse, der Aufbruch ins Ungewisse führt dem Abraham dahin, dass er als erstes mal entdecken darf, Gott führt einen Weg. Und er führt mich auf dem Weg, auch mit Schwierigkeiten, die da sind, auch mit den Herausforderungen, die da sind. Und wir hören davon, die waren nicht alle easy. Es waren herausfordernde Dinge dabei, bis dahin, dass der Lot sich von ihm trennt, weil die Herden auch zu groß werden, weil die Interessen ein bisschen anders dann verlaufen. Und war nicht einfach. Aber Gott führt einen Weg. In ein Land hinein, was das Land der Verheißung ist. In dem Land darf er sein. In dem Land baut er auch Altäre. Und Altarbaum bedeutet immer Gott verkündigen. Von diesem Gott erzählen, der ihn dorthin geführt hat und der es so gut mit ihm gemeint hat. Und diese Gerechtigkeit, dieses rechte Verhältnis zu Gott, das bestimmt ihm. Und dann wird dieser Abraham mit den 75 Jahren nochmal zu jemandem, der eben mit Gott unterwegs ist, vorbildhaft für die Menschen in dem Land auch. Gott schreibt mit ihm Geschichte. Gott hinterlässt Lebensspuren auch in den Spuren der anderen. Und Abraham darf dann mit der Familie in diesem Land sein. Und an diesem Punkt, wo er dann 14 Jahre unterwegs ist, sagt Gott, okay, und jetzt werden wir noch einen Schritt weiter gehen. Ich fordere dich noch einen Schritt weiter heraus. Schließ mit mir einen Bund. Einen Bund, in dem ich dir das nochmal in einem viel größeren Maß zusichere und wo du einen neuen Namen bekommst. Abram, Avram, wie es in Hebräischen ausgesprochen wird, heißt der erhabene Vater. Der erhabene Vater, das deutet schon darauf hin, dass er auch aus einer Familie kommt, die ein bisschen Oberklasse war. Das war sein ursprünglicher Name. Und jetzt soll er aber Abraham heißen. Da wird nur ein H hinzugefügt und es verändert doch den Sinn, Vater vieler Völker. Es geht nicht nur darum, dass du erhaben bist, dass du aus einer Oberklasse kommst, gehobene Mittelschicht kommst, sondern es geht darum, dass du Vater vieler Völker wirst. Und damit zu dem Segen wirst, was ich dir versprochen habe. Du musst weiter über dein Leben denken, als nur, dass du zusiehst, dass du Karriere machst, dass du zusiehst, irgendeiner Mittelschicht oder oberen Mittelschicht anzugehören, sondern du musst weiterdenken, du musst darüber hinausdenken, dass ich durch dich in dieser Welt eine Spur hinterlassen will, die über dein Leben hinausgeht. Und ist das nicht mal die große Sehnsucht von uns? Dass unser Leben eine Bedeutung hat, die über unseren eigenen Wohlstand hinausgeht und Bedeutung hat für das Leben anderer Menschen, auch über unsere Familie hinausgeht, Bedeutung hat. Dass wir etwas hinterlassen in dieser Welt, was viel größer ist, als wir uns jemals vorstellen können. Und dass dieser Weg auch ins Ungewisse, dass Gott diese Möglichkeiten schenkt, wer die Verheißung annimmt, der wird es erleben, auch wie Abraham, dass er in ein Land hineinführt, wo auch ungewisse Dinge sind, aber man Spuren hinterlassen darf. Die Spuren auch weit über das hinaus, was man sich vorstellen kann. Wo man Menschen prägen darf, mit Menschen in Berührung kommt, und dann auf einmal sehen darf, wow, das hat was angestoßen. Da hat sich was geändert. So wie am Anfang, wo ich gesagt habe, das Ebenbild sein, an den Menschen erkennen, wie Gott ist und wie Gott sich im Menschsein vorgestellt hat. Und da, wo du Gott vertraust, wo du merkst, du lässt dich oder du dich auf die Verheißung einlässt und wo Gott das in deinem Leben umsetzt, du auf einmal entdeckst, wow, das ist ja meine Lebensgeschichte. Dass Gott es schafft, in mir etwas zu bewirken, so wie bei Abraham, dass Spuren in den anderen hinterlässt, dass eine Segensspur hinterlässt in dieser Welt, in meinem Umfeld, da wo ich bin. Weil diese Wirklichkeit der Ebenbildlichkeit in dir Gestalt gewinnt, auf einmal sich umsetzt, auf einmal Realität für die anderen wird. Eben in diesem Vertrauen und darin, wie Gott hier dem Abraham nochmal herausfordert, in den Bund einzutreten. Wir doch auch das durch Jesus eben in diesem neuen Bund sind. Er durch uns das schafft, weil er in uns lebt. Und so wie Abraham hier einen neuen Namen bekommt und mit diesem neuen Namen auch eigentlich ein neues Lebensprogramm bekommt. Abraham, jetzt geht es nicht mehr nur darum, dass du siehst, dass du deine Familie geregelt bekommst. Ja, nur zusiehst, dass du deine Ismael bekommst, sondern dass es darum geht, dass du größer denkst und weiter denkst, weil Gott diesen größeren, weiteren Blick über dein Leben hat. Dich das Lebensprogramm ändert, Vater vieler Völker. Das ist die spannende Frage in unserem Leben, lassen wir uns darauf ein. Lassen wir uns darauf ein, dass wir sagen, Gott, du darfst mich Wege führen, wo ich keine Ahnung habe, wo mich das hinführt. Du darfst mich in ein Land hineinführen, puh, was vielleicht Österreich heißt. Du darfst mich führen. Dahin, was ich mir nicht habe vorstellen können. Und in all dem vertraue ich dir, dass du der bist, der es wirklich gut meint. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige. Und was hier mit allmächtig übersetzt ist, heißt im Original, im Hebräischen, El Shaddai. Vielleicht habt ihr den Namen schon mal gehört, es gibt auch ein Lied, wo das drin vorkommt, ist El Shaddai, El Adonai, El Yonah Adonai. Der El Shaddai, immer wenn El irgendwo drin ist, dann ist es Gottes Name ganz oft im Spiel. Wenn es ein hebräischer Name ist. Elmar ist kein hebräischer Name. Und El Shaddai bedeutet der Gott, der genügt. Shad ist die Mutterbrust. Das bedeutet, so wie ein Baby an der Mutterbrust ruhig wird, weil es alles hat, was es braucht. Es gibt was zu trinken, das sättigt auch, gleichzeitig die Wärme der Mutter, der Duft der Mutter, die Zuwendung, alles ist da. Es genügt. Und Gott sagt, ich bin der Allgenügende. Und stellt sich hier dem Abraham vor, hey, ich bin der Allgenügende. Abraham, das hast du doch die ganze Zeit jetzt erfahren, seit du bereit bist, meine Wege zu gehen, dass ich dich versorgt habe, dass ich dir die Dinge gegeben habe, die du gebraucht hast. Ich habe dir nicht einen Fehlerfanz gegeben und ich habe dir auch nicht alles gegeben, was du dir gewünscht hast. Aber alles, was du gebraucht hast, hast du immer von mir bekommen. Und ich habe dich so weit geführt und ich habe mich als dir, als der erwiesen. Willst du mit mir in den Bund eintreten? Willst du ein anderes Lebensprogramm haben, was viel größer ist als das, was du dir immer zurechtgedacht hast? Was deinen persönlichen Masterplan sprengt? Möchtest du das haben? Möchtest du das haben, dass dein volles Potenzial, was ich in dich hineingelegt habe, als derjenige, der eben mit in dieser Welt ist, zur Entfaltung kommt? Möchtest du das? Möchtest du Segensspuren hinterlassen in dieser Welt? Und als Gott ihm das so vor Augen malt, sagt Abraham, okay, machen wir das. Und dann ist diese ganz eigenartige Geschichte, dass Abraham in einen tiefen Schlaf fällt, nachdem er vorher Tiere zerschnitten hat, auseinandergelegt hat und im Schlaf dann sieht, wie die Feuerfackel durchgeht, die da raucht. Und das ist der Bundesschluss. Und diesem Bundesschluss sagt Gott, wenn ich mich nicht an meine Versprechen halte, dann soll es mir so gehen wie diesen Tieren, die zerteilt worden sind, dann zerreiße ich mich. Gott verbündet sich mit seinem ganzen Wesen, was ihn ausmacht, sagt der Abraham, ich bin bereit, mich ganz an dich zu binden, wenn du von ganzem Herzen dich auf mich einlässt. Und mit Gott im Bund zu sein, bedeutet dann, mit dem, der Himmel und Erde gemacht hat, wenn wir mit Gott im Bund sind, wer sollte denn noch was gegen uns haben? Wer sollte denn gegen uns stehen? Und so wird dieser Weg ins Ungewisse für Abraham die steilste Erfahrung überhaupt und führt in diesen Weg ins Ungewisse, in dieses Land hinein, in ein Vertrauen hinein, was mit Schritt für Schritt wächst, bis dahin, dass er bereit ist, sich auf diesen Bund einzulassen, sich mit Gott zu verbünden. Und in diesem Bündnis mit Gott erlebt, dass er über die Maßen gesegnet wird, dass er in seinem Denken viel, viel größer wird, als was er sich jemals hat vorstellen können. Und all das überfordert ihn nicht. Ja, er ist gefordert, er ist immer wieder gefordert, aber er ist überfordert. Und dass dieser Aufbruch ins Ungewisse für ihn, das wird, wo er sagt, eigentlich ist das jetzt, was ich immer gesucht habe. Das habe ich hier gefunden. Nämlich, dass das Leben einen ganz, ganz tiefen Sinn bekommt. Eine ganz, ganz tiefe Bedeutung bekommt. Und dass in diesem tiefen Sinn und dieser tiefen Bedeutung eben auch die anderen in den Blick rücken. Dass diese Segensspur, die Gott in mich hineingelegt hatte, der Segen, den er mir gegeben hat, auf einmal auch zum Segen für die anderen wird, weil ich davon weiterreichen kann. Und weil es dann Segensspuren nach dem Leben der anderen hinterlässt. Gott fordert ihn raus. Und es kommt mal zu einer ganz, ganz großen Herausforderung. In dem Moment, wo der Ismael geboren wird, dass er dann seine Familie neu regeln muss. Und die größte Herausforderung ist dann Jahre später, als Gott sagt, hey, opfere mir deinen Sohn. Nach einer langen Geschichte des Vertrauens, nach einer langen Geschichte im Bund auch mit Gott unterwegs zu sein, kommt dieses unglaubliche Wort, opfere mir deinen Sohn. Und er stellt keine Fragen, zieht los und geht auf den Berg Moria. Übrigens, der Berg Moria ist dann nachher der Ort, wo der Tempelplatz heute ist, wo später der Tempel gebaut worden ist. Und Gott fordert ihn dann nochmal heraus und sagt, hey, gib mir das, was deine Zukunft ist. Denn Ismael war der Verheißene, Isaak. Der Isaak, der geopfert werden soll. Denn der Isaak ist derjenige, der Verheißene ist. Der Isaak ist derjenige, auf den letztendlich die ganze Zukunft gebaut ist. Abraham hat erlebt, dass Gott mit seiner Vergangenheit so gut zurechtgekommen ist, ihn da rausgerufen hat. Und dass er in der ganzen Zeit im Umherziehen gegenwärtig war. Und mit Isaak geht es jetzt um die Fragen der Zukunft. Weil in diese Zukunft hinein sein Sohn eigentlich der ist, der die Verheißungen trägt, in die nächste Generation, an dem dann sichtbar werden soll, dass die Nachkommen wie Sterne am Himmel sind und wie Sand am Meer ist, die ganze Größe. Abraham weiß schon, das wird jetzt zu seinen Lebzeiten nicht mehr passieren, aber in Isaak weiß er, das ist die Zukunft. Und ist derjenige, der mich führt, der mich halten wird, der mir helfen wird, wenn ich alt und schwach bin. Das weiß Abraham. Und Isaak, den sollst du geben. Und Isaak war kein kleiner Knabe. Der war schon ein bisschen älter, so um die 40, als es darum ging. Und dann gehen sie auf den Berg und Isaak fragt, hey Vater, wo ist denn das Opfer? Und er sagt, hey, ich vertraue Gott drauf, dass er ein Opfer bringen wird. Und später wird uns dann darüber berichtet, dass das Vertrauen von Abraham so groß war, dass er gesagt hat, auch er kann von Toten auferwecken. Und dann legt er ihn da, bindet ihn und legt ihn auf den Altar. Und gerade als er zustechen will, fährt ihm der Engel dazwischen und sagt, stopp, halt so nicht. Es ist ja gar nicht die Opferung Isaaks, es ist nur die Bindung Isaaks. Aber indem Abraham eins klar macht, auch meine Zukunft lege ich in deine Hände. Und erwarte nicht von meinem Nachkommen, erwarte nicht von meinem Sohn, dass er mich in Zukunft versorgen wird, dass er mir in Zukunft das gibt, was nur Gott geben kann. Er erwartet nicht von den Kindern, dass sie sein Leben zu einem guten Ende bringen. Erwartet nicht von den Kindern, dass das, was er nicht geschafft hat, dass sie zu Ende bringen. Sondern er sagt auch, die Zukunft liegt in deiner Hand, Gott. Ich habe dir bis hierher vertraut auf dem Weg. Und auch in Zukunft werde ich dir vertrauen. Egal wie die Umstände kommen werden, egal wie die Situationen kommen werden, egal was für ein Durcheinander kommt oder für geordnetes altes alten Teil kommt, ich vertraue dir darauf. Und werde nicht mein Vertrauen auf irgendwelche menschengemachten Sachen setzen. Und das wird ihm dann zum größten Segen überhaupt, dass er die Gelassenheit hat, mit so einer Hoffnung in das Alter zu gehen. Mit so einer Hoffnung in die Zukunft zu sehen. Mit dieser Gelassenheit auch, ich kann es jetzt aus der Hand geben und weiß, auch Gott wird sich um meine Kinder kümmern, um den Isaak, um den Jakob. War schon ganz gut, dass der Abraham nicht ganz so viel von Jakob und seiner Family mitbekommen hat. Ein bisschen was hat er noch mitbekommen, aber ganz so viel auch wieder nicht. Also wie die Geschichte, diese Jakob-Sache. Aber er hat dieses Vertrauen, auch mit dem Jakob und mit dem, was dabei rauskommt, Gott schafft es. Weil es in seinem Leben erlebt hat. Und ist es dieses Geniale dran, wenn man auf einen Weg von Jahrzehnten zurückblicken kann, mit dem man, wo man mit Gott unterwegs ist. Dass man dann sagen darf, Gott schafft es. Er hat es mit mir geschafft, ich weiß nicht warum, aber er hat es geschafft. Er hat es in den Umständen geschafft. Und er wird es auch in Zukunft schaffen. Weil er der El Shaddai ist, der allgenügende Gott. Egal was für Krisen kommen werden, egal noch was für Herausforderungen kommen werden, er schafft es mit uns. Das ist einmal die Geschichte von Abraham, die uns das klar vor Augen führt. Dann sind es die Versprechen von Jesus, dem guten Hirten, der es uns das gibt. Und dann da, wo ihr Menschen seht, die schon Jahrzehnte mit Gott unterwegs sind, die ihm vertrauen, die im rechten Verhältnis zu Gott sind, seht ihr das auch. Er wird es schaffen. Und das ist unsere Zukunft. Das ist das, was uns erwartet, dass Gott uns an die Hand nimmt und diese Wege führt. Weil er es mit uns schafft. So wie mit dem Abraham. Er einlädt in den Bund, so wie den Abraham eingeladen hat in den Bund. Und sagt, wenn du mir vertraust, wenn du in meinen Bund hineinkommst, dann bekommst du ein anderes Lebensprogramm. Einen anderen Namen. Was viel größer ist, als du dir vorstellst. Was viel mehr zum Segen wird in dieser Welt, als das, was du jemals planen kannst. Und so wie Abraham vertraut hat und es entdecken durfte, so sieht man auch diese Anfrage von Jesus oder diese Verheißung von Jesus. Hey, ich bin der gute Hirte, vertraue mich an. Vertraue du dich mir an. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Hey, wenn du den Weg mit mir gehst, dann wirst du sehen, diese Treue, die Gott hat und wie sich dieser Weg als dieser wirklich gute, wahre Weg herausstellt. Und dann wirst du entdecken, was in deinem Leben alles möglich ist. Bis dahin, dass eine ganze Ewigkeit vor dir liegen wird. Diese Einladung, die ihr ausspricht. Einmal generell zu ihm in den Bund zu kommen, aber dann auch in diesem Bund ihm tagtäglich zu vertrauen, Schritt für Schritt zu vertrauen, um auf diese Entdeckungsreise zu gehen, die der Abraham schon tun durfte. Es ist nicht immer alles klar, es ist nicht immer alles sicher, aber dafür führt es in einen Segen hinein, der über das hinausgeht, was wir uns vorstellen. Amen. Lieber Jesus Christus, wir möchten dir dafür Danke sagen, dass du mit uns unterwegs bist. Und dass du es immer wieder schaffst, uns da herauszufordern, immer wieder den nächsten Schritt gehen zu lassen. Und danke, dass wir entdecken dürfen auf diesem Weg, wie sehr du recht hast, wie sehr es stimmt, wie sehr du deine Verheißung in Erfüllung bringst. Und danke, dass es nicht immer nach unserem Kopf geht, nach unseren Wünschen geht, aber wir in all dem entdecken dürfen, wie gut es ist, was du ja in unserem Leben Wirklichkeit werden lässt. Danke für den Segen deiner Gegenwart und danke für den Segen deiner Verheißung und danke auch für diese Hoffnung, die du mitgibst, jeden Tag noch.